Ich habe einen kleinen Scherz vorbereitet. Ich will ihn nur
cool.
Ich will ihn nur eben musikalisch untermalen. Also, wir haben ja jetzt bald Karneval.
Oh ja.
Ne? Also wir sagen ja hier Karneval.
Ja, ja.
Und im Rheinland spielen ja so Traditionsvereine eine große Rolle. Die haben dann Uniformen an und das sind dann so Garden. Ja?
Ja, ja.
Und deshalb reden wir heute über auch eine Garde. Und der war, der kam so flach rein, oder?
Ja, aber der kam auch so flach rein, dass er bei mir unterm Radar flog und mich direkt verschieden eingetroffen hat.
Der, also, kam, muss ich sagen. Der hat mich voll aus den Latschen gehauen.
Nicht erwartet, gut gemacht.
Sehr also
gut.
Guardians of the Galaxy, Volume 1
die
und 2.
Die Garden von der Galaxie.
Ja, so.
Traum.
Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, bald haben wir Karneval.
Ja.
Und weil man sich an Karneval gerne verkleidet, haben wir einen Film mit vielen lustig verkleideten Typen. Also ein Waschbär, ein Baumwesen, eine grüne Cyborg-Frau, ein Zerstörer-Titan und ein Star-Lord.
Klingt wie Köln am Rosenmontag.
Ist wie Köln am Rosenmontag. Und bei Star-Lord, Uwe, von mir jetzt die blöde Frage, sind wir da schon mitten im Thema? Weil eigentlich ist ja der Herr des Himmels oder der Herr der Sterne, könnte man ja sagen,
könnte
wäre vielleicht
sagen,
ein Christustitel.
Vielleicht wäre er das. Und ich habe tatsächlich zuerst mal überlegt, kann man das auf unseren Protagonisten, der ja ursympathisch ist, muss man auch mal dazu sagen, dem fliegen ja alle Herzen zu in dem Film. Wo findet man denn da solche Motive? Da muss man vielleicht gerade im zweiten Film, ich möchte mal schon sagen, dass wir uns vor allem auf den konzentrieren.
Also Guardians of the Galaxy
Volume 2
von 2017.
Ja, oder Volumen 2. Da kann man das, glaube ich, recht deutlich sehen. Ich meine, schon im ersten kann das ansatzweise nachvollzogen werden, aber im zweiten wird es sehr deutlich. Warum? Weil ein großartiger weiterer Schauspieler eine sehr wichtige Rolle in diesem Film übernimmt.
Nein!
Wie zum Beispiel, er hat gespielt Snake Plissken, die Klapperschlange, und taucht jetzt hier endlich in einer Rolle auf, die ihm gerecht wird als Gott.
Also Star-Lord...
Ich bin ein Fan, das hört man raus.
Star-Lord ist für alle, die diesen Film und die Comics nicht kennen, ein Waisenkind, das im Weltraum aufwächst und eigentlich von Beginn der Geschichte an auf der Suche nach seinem Vater ist.
Von der Erde der 80er entführt, was natürlich auch den Soundtrack mit erklärt, sehr gut ausgewählt ist und natürlich deshalb auch ein David Hasselhoff-Fan ist. Ja, wird er entführt und er hat also keinen oder weiß nicht um seinen leiblichen Vater, sondern er hat eher eine ihm zugelaufene oder eine ihn adoptierende Familie oder Familienfiguren in dieser Konstellation, könnte man
das sagen. Sind zwar alles Schwerverbrecher,
ja.
Schmuggler und Räuber.
Die kann ja auch was Gutes stecken.
Grundehrliche Typen.
Und er trifft also auf diese große Figur mit der Selbstbezeichnung Ego.
Das ist aber dann im zweiten Teil.
Das ist im zweiten Teil. Wir kommen vielleicht auf Motive des ersten und des zweiten, also übergreifende Motive noch zurück. Aber ich glaube, um das zu erklären, worauf wir hinaus wollen, ist das ganz wichtig. Im zweiten Teil trifft er also Kurt Russell, verkleidet als Ego, der ihm offenbart, er ist sein Vater. So, und das ist natürlich schon mal ein Knüppel. Das ist wirklich im Sinne eines Offenbarungsereignisses. Denn dieser Ego ist nicht einfach nur im wunderschönen Körper von Kurt Russell, sondern dieser Ego ist wirklich, wie nennen sie die, Celestials, also himmlische. Und das sind, ja, galaktische Urwesen.
Unsterblich.
Unsterblich, die also so lange existieren einfach, bis sie an Macht und Fähigkeiten sammeln und aus sich selbst heraus Leben schaffen, zu ganzen Welten werden an sich, Avatare erschaffen, die sozusagen in menschlicher Gestalt dann auftreten können und nach einem Sinn der eigenen Existenz suchen.
Und da klingelte bei mir, als ich den Film sah, bei mir als altem Alttestamentler, natürlich auch sofort alles, da kommt also ein gottähnliches Wesen und das offenbart sich als der Ich, also der er ist.
Der ist.
und nimmt den Star-Lord mit auf seinen Planeten, wo Ego auch ja, gottgleiche Fähigkeiten besitzt und ihm das demonstriert und ihm erklärt, dass er eigentlich schon immer war und immer alleine und dann angefangen hat, aus sich heraus diese Welt, diesen Planeten zu erschaffen und sich dann auf die Suche gemacht hat nach anderem Leben.
Ja. Hier sind natürlich schlagende Motive schon erkennbar. Also du sagtest natürlich in Bezug auf den alttestamentlichen Gottesbegriff. Man kann auch in das Mittelalter schauen, wo Meister Eckhart und andere Scholastiker oder Mystiker Gott als das Ur-Ich begreifen, das in sich im Sehnen nach liebender Beziehung, weil Gott das in sich sei, anderes schafft, was ihm als verständiges Wesen gegenübersteht. So ist Ego. Also das ist, glaube ich, nicht ohne Absicht so konstruiert. Nur ist er doch ein bisschen anders, beziehungsweise es wäre die Frage, müsste man aber viel tiefer diskutieren, er ist insofern anders, als dass er seine Schöpfung, wie zum Beispiel bewohnte Welten und Leben, meint später, wenn er noch mehr Macht hat, die er weitergeben möchte, deshalb ja der Versuch, Kinder zu zeugen, revidieren möchte oder überarbeiten möchte. Dazu muss aber das Alte zerstört werden. Und das natürlich könnte man Parallelen sehen zu einem Gott, der die Sinnflut sendet, oder apokalyptische Perspektiven scheinen hier auf. Interessant für uns, ganz besonders interessant ist jetzt aber Star-Lord selbst, nicht wahr? Der ja in diesem Fall, wenn man mal hier einen Gottesbegriff ansetzen will, ein Sohn Gottes wäre.
Also tatsächlich so etwas wie der Herr.
Etwas wie der Herr, der Star-Lord, ja, The Lord.
Und er kommt also auf den Planeten und wird so Schritt für Schritt mit seiner Familiengeschichte und auch mit den Erwartungen, die sein übermächtiger Vater an ihn hat, so konfrontiert wird. Und er ist total begeistert, auch weil er das bekommt, was er in seiner Kindheit so lange vermisst hat, dass er mit seinem Vater im Garten sich ein Baseball zuschmeißen kann.
Und dass sein Vater die Kraft hat, sich zu David Hasselhoff zu verwandeln.
Ja, aber da ist die Beziehung schon gekippt. Denn Star-Lord widersetzt sich seinem Vater, als ihm bewusst wird, dass das, was Ego vorhat mit dem Universum, ja augenscheinlich nichts Gutes ist.
Und die frappierendste Parallele, die hier jetzt aufscheint, warum Star-Lord ein Sohn Gottes ist, mal ganz abgesehen davon, dass er der leibliche Sohn von Ego zu sein scheint, ist, dass er wie Christus die Erwartungen an den Christus als Messias nicht entspricht. Vom Messias wird erwartet, der kommt irgendwann, schmeißt alle anderen raus, ruft die Königsherrschaft Gottes sozusagen aus, das Reich Gottes beginnt und er herrscht. Der Christus, der nach dem Glauben der Christen dann erschienen ist, der macht das dann eben nicht. Also der enttäuscht ja auch Erwartungen, stirbt sogar am Kreuz und nicht, dass er nicht die Macht gehabt hätte, diese Erwartung zu erfüllen, aber er tut das eben nicht, weil das, worauf es hinauslaufen soll, so zeigt die christliche Tradition oder will zeigen, ist nämlich dann etwas anderes, als prunkvoller König aufzusteigen und diese Herrschaft anzutreten. Die äußert sich nämlich anders. Und auch Star-Lord wird eben nicht zu einem göttlichen Herrscher, der dann seinem Vater in dieser Erwartung voll entspricht, und diese Art Apokalypse im negativen Sinne einfach umsetzt, sondern er entscheidet sich für seine Freunde und ist entsetzt darüber, was sein Vater vorhat, weil er immer noch so viel Mensch ist, dass er das Menschliche erkennt und natürlich um das Leid weiß, das dadurch erzeugt werden kann.
Und er ist bereit, sein Leben dafür hinzugeben. Eigentlich hat er schon damit abgeschlossen. Ja, also wie du sagst, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes Evangelium. Aber
er wird gerettet
von seinem kriminellen Ziehvater Yondu, der sich dann selber opfert, um den Star-Lord aus dem sich selbst zerstörenden Planeten in den Weltraum zu retten. Und dort fällt dieser Satz, der so ein eigentümliches Licht auf dieses Familienverhältnis von Star-Lord wirft. Denn Yondu sagt zu Star-Lord, ja, das war dein Vater, aber der war nie dein Daddy.
So
und,
ist es.
Und das, was man jetzt eigentlich von einem Vater erwartet, das mache ich jetzt für dich.
Und da scheint bei Guardians of the Galaxy hier nochmal ein Stärke auf, was auch ein Motiv beider Filme ist. Und erfrischenden Einwand zu Hollywood-üblichem, die Familie ist das Wichtigste, liefert. Das würde dieser Film, glaube ich, auch sagen, wenn man ihn danach befragen würde. Familie ist das Wichtigste, nur ist der Begriff ein anderer. Enttäuschend ist ja eben genau die Erfahrung oder die reale Begegnung, die dann kontra der Erwartung an die Familie ist. Er erwartet irgendwie, dass sein Vater jetzt alles gut macht, was er verpasst hat und wonach er sich hier gesehnt hat, wird da schwer enttäuscht und erkennt endlich, wer seine wahre Familie ist. Und das sind nicht seine leiblichen Verwandten, sondern das sind die Kleinsten, das sind die Verbrecher, das sind die Ausgestoßenen. So wie die Fischer und die Zöllner bei Christus, sagt dieser Star-Lord eben auch, in Anlehnung Matthäus 12, 46 folgende, wer sind meine Brüder, wer ist meine Mutter? Also er hat einen größeren Begriff von Familie, der weniger auf das Wohl der klassischen Familie abzielt, sondern mehr auf eine Art Volksbegriff, so wie das Volk Gottes, das unabhängig ist von der Herkunft, von Hautfarben, davon, wie gut mein Leben vorher bestellt war, sondern es ist das Gute, das er erkennt in den Verbrechern und den Ausgestoßenen und mit denen bildet er Familie und kann Größeres erreichen und ist sozusagen sogar symbolisch dafür, was erreicht werden kann, geradezu Göttliches.
Denn das, was sie erreichen wollen, ist ja nichts Geringeres, als die Galaxie zu beschützen. Also Hüter, Wächter der Galaxie zu sein.
Ja, das ist natürlich etwas parodistisch auch dargestellt.
Ja, das ist schon, also die, bescheiden sind die Jungs ja nicht.
Ich fand den Mittelfingertrick aus dem ersten Film besonders gut.
Also auf jeden Fall, beide Filme fand ich unglaublich witzig. Und Uwe, ich muss sagen, das erste Mal, dass wir einen Marvel-Film besprochen haben.
Das stimmt.
Woran das liegt? Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es war nicht der letzte Marvel-Film, den wir
wahrscheinlich nicht der letzte Marvel-Film. Ich glaube, dieses ganze Universum wäre es wert, dass man mal eine Folge grundsätzlich über dieses Konstrukt macht. Das kann natürlich auch kritisch werden. Von diesem Film war ich aber doch recht angetan. Ich meine, nicht nur, weil er so kurzweilig war, sondern auch wegen der Motive.
Wenn ihr auch angetan wart von dem, was wir euch hier in der Vor-Karnevalszeit so verzapft haben, dann erzählt es weiter und bewertet uns, gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes oder auf welchem Portal auch immer. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.